Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Ein Großaufgebot der Polizei hat heute Morgen die Blaue Moschee in Hamburg durchsucht. Jetzt ist raus, sie wird geschlossen. Sie haben es bei uns im Programm heute Morgen schon gehört. Was das für die Betreiber bedeutet und wie das Bundesinnenministerium diesen Schritt begründet, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem volle Kirchen und begeisterte Jugendliche. Eine Reliquie aus Assisi tourt diese Woche durch Europa. Wir versuchen, die Faszination dahinter nachzuvollziehen. Und kurz vor dem Start der Olympischen Sommerspiele kocht die Debatte ums Kopftuchverbot wieder hoch. Menschenrechtsorganisationen schlagen jetzt Alarm. Das sind einige unserer Themen heute bei Tag für Tag. Ganz herzlich willkommen. Dass berühmte Stars durch große Städte touren und die Massen begeistern, das ist nichts Ungewöhnliches. Doch wenn der Star seit 18 Jahren tot ist und jetzt ein Stück seines konservierten Herzens auf Reisen geht, ja, dann wird der ein oder andere vielleicht doch stutzig. Tatsächlich war der Andrang diese Woche groß. Scharenweise versammelten sich junge Katholiken und Katholikinnen, um die Reliquie des selig gesprochenen Carlo Acutis zu verehren und sich segnen zu lassen. Was es mit dem Hype um den sogenannten Cyberapostel auf sich hat, Simon Berninger war dabei beim Tourneestart am vergangenen Sonntag in München.
Bis vor die Eingangstür stehen die Besucher der Münchner Heiliggeistkirche am Sonntagvorabend. Sie alle sind gekommen, weil hier die Reliquie eines ganz besonderen Katholiken Station macht, das Herz des Jugendlichen Carlo Acutis.
Carlo ist der erste Millennial, der selig gesprochen wurde. Er wäre heute 33 Jahre alt erst, wenn er leben würde.
Oana Kreitmeier hat die Schriften, die Carlo Acutis Mutter nach dessen Tod verfasst hat, ins Deutsche übersetzt. Daher kennt die Katholikin auch die Biografie des italienischen Teenagers, der selbst so richtig erst durch sein polnisches Kindermädchen zum Glauben gefunden hatte. Und den hatte der Jugendliche als einer der ersten noch ganz revolutionär verbreitet, im Internet, zum Beispiel per Facebook. Deshalb nennen ihn manche heute auch schon den katholischen Cyberapostel.
Das ist das neue Carlo, dass er eben diese Leidenschaft vom Computer hatte und er hat den Glauben entdeckt. Und er hat diesen Weg entdeckt, Leute seiner Generation auch zu erreichen, die vielleicht sonst so nicht in die Kirche kommen würden. Und so haben sie die Gelegenheit, diese Dinge zu erfahren über das Internet. Also als das Internet noch in den Kinderschuhen gesteckt hat.
Und Carlo Acutis aus den Kinderschuhen gerade heraus war und nur wenige Jahre, bevor die Ärzte bei ihm Leukämie diagnostizierten. Im Oktober 2006 war das. Und schon kurz darauf wachte der damals 15-Jährige nicht mehr aus dem Koma auf. 16 Jahre später, im Jahr 2022, sprach die katholische Kirche den Teenager aus Norditalien selig. Dafür brauchte es ein Wunder. Im Fall von Carlo Acutis war das ein brasilianischer Junge, der von einer Bauchspeicheldrüsenkrankheit geheilt worden sein soll. Das wurde damit in Verbindung gebracht, dass er zuvor die Reliquie von Carlo Acutis berührt hatte. Und nun ist das zur Reliquie erklärte Herz von Carlo Acutis also in Bayern. Zu seiner Verehrung in der Heiliggeistkirche kamen auch viele junge Menschen.
Also es gibt mir etwas, wenn ich weiß, dass es da auch noch andere junge Menschen gibt, die im 21. Jahrhundert den christlichen und auch insbesondere den katholischen Glauben so ausgelebt haben.
Er hat ein Zeugnis abgelegt, dass man zu Gott kommen darf und dass wir auf dem Weg zu Gott hin sind. Und das gibt mir auch Kraft einfach.
Für Katholiken ist es erstmal nichts Ungewöhnliches, vor Reliquien von Seligen und Heiligen zu beten. Der Priester Tobias Brandl, der den Gottesdienst zur Verehrung der Herzreliquie in München gehalten hat, ist sich aber bewusst, diese Form des religiösen Niederkniens, letztlich ja vor einem konservierten Organ in einem goldenen Gefäß, ist nicht jedermanns Sache.
Also durchaus, vielleicht für manche ungewohnt.
Für den katholischen Priester braucht es da eben ein bisschen Aufklärungsarbeit.
Wenn wir hier diese Reliquie verehren von Carlo, dem wir hier konkret begegnen dürfen, besonders in der Reliquie und zu ihm beten können, dann ist es, dass er Fürbitte einlegt im Himmel bei Gott für uns, ja.
Und für alle Acutis-Verehrer kam die gute Nachricht zuletzt aus dem Vatikan. Die katholische Kirche wird den Teenager auch heilig sprechen.
Die Herzreliquie des selig gesprochenen Carlo Acutis reist durch die Landen. Heute Abend kann sie im Kölner Dom besichtigt werden, bevor es dann ab morgen weitergeht nach Hamburg, Amsterdam und Belgien. Schon länger gab es Forderungen aus der Politik, das islamische Zentrum in Hamburg zu schließen. Das Zentrum betreibt auch die Blaue Moschee. Bei Tag für Tag haben wir mehrfach hier darüber berichtet. Heute Morgen erreichte uns dann die Meldung, dass der schiitische Verein verboten wird. Im Raum steht der Vorwurf der Terrorismusunterstützung. Dabei betont die Bundesinnenministerin, sie handle damit nicht gegen eine Religion. Investigativjournalist Florian Flade beschäftigt sich schon lange mit Extremismus und Sicherheitspolitik. Herr Flade, wie überraschend kam nun dieser Schritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, das IZH zu schließen?
Man muss sagen, besonders überraschend kam das nicht, denn im vergangenen Jahr gab es bereits schon einmal groß angelegte polizeiliche Maßnahmen gegen die Blaue Moschee, gegen das IZH und Teilorganisationen in anderen Bundesländern. Da wurde schon mal durchsucht, da wurden Beweismittel beschlagnahmt, eben um ein Verbot dieses Vereins umsetzen zu können. Das hat das Ministerium auch schon angekündigt. Also tatsächlich gibt es deshalb wenig Gründe zu denken, dass das überraschend kam. Aber Kritiker sagen natürlich, das ist längst überfällig. Dieser Verein, diese Moschee existiert seit vielen Jahrzehnten in Deutschland und seit Anfang der 90er wird sie vom Verfassungsschutz auch beobachtet.
Und wie wird diese Entscheidung jetzt konkret begründet?
Die Entscheidung wird darin begründet, dass das Ministerium davon ausgeht, dass das IZH in einer aggressiv-kämpferischen Art und Weise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert, dass sie eine Ideologie propagiert, die sich gegen die Völkerverständigung richtet. Da geht es um massiven Antisemitismus, um Hass auf Israel und es geht auch um diese strafrechtlichen Vorwürfe der Terrorunterstützung. Da geht es dann namentlich um die libanesische Terrororganisation Hezbollah. Das sind die Hauptgründe, warum man das heute gemacht hat.
Schon länger galt das Islamische Zentrum, Sie haben es gerade ja schon gesagt, als verlängert Arm des Irans. Ihm wurde auch die enge Verbindung zum Mullah-Regime nachgesagt. Inwiefern konnte denn diese Annahme auch durch die Razzien nun bestätigt werden?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Monaten das Beweismaterial aus dem vergangenen Jahr ausgewertet haben, also was im November vergangenen Jahres sichergestellt werden konnte. Und das war sehr viel Papier, sehr viele Unterlagen und Dokumente, wie man hört, aber auch Datenträger, Computer. Man hat sich aber auch angeschaut, wie die Vertreter des IZH agiert haben, insbesondere nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, wie sie sich geäußert haben in sozialen Netzwerken beispielsweise. Und da zusammengetragen hat man nun eine Verbotsverfügung, die ist mehr als 200 Seiten dick. Und darin kommen die Sicherheitsbehörden zu dem Fazit, dass es sich tatsächlich um eine Organisation handelt, die verfassungswidrig agiert und auch vom Ausland her gesteuert wird, also vom Teheraner Regime gesteuert wird.
Die Frage ist ja nun, wie geht es weiter? Was bedeutet zum Beispiel die Beschlagnahmung der Blauen Moschee in Hamburg jetzt für die Betreiber?
Ja, die Moschee wird jetzt zunächst einmal sichergestellt, so wie übrigens auch andere Moscheen, die als zusammenhängend verstanden werden von den Sicherheitsbehörden, also etwa eine Moschee in Frankfurt, aber auch eine in Bayern. Die sind sichergestellt, die sollen jetzt besonders geschützt werden, so sagt das Ministerium, dass sie da nicht irgendwie Vandalismus unterliegen. Und dann muss man schauen, wenn dieses Verbot tatsächlich letztendlich durch Gerichte bestätigt ist, man rechnet auch damit, dass es da Widerstände gibt, möglicherweise eine Klage dagegen, dann können diese Gebäude in den Besitz des Bundes übergehen und dann muss man über den Verbleib entscheiden. Und ich höre, dass man durchaus gewillt ist, dass das weiterhin Orte sind, an denen die religiösen Zwecken zur Verfügung stehen sollen, also dass Muslime dort weiterhin beten können und zusammenkommen können. Allerdings ist noch vollkommen unklar, wer diese Moscheen dann betreiben soll. Und das muss dann beispielsweise die Hamburger Landesregierung mitentscheiden.
Auch 5 weitere Teilorganisationen sind ja betroffen. Bundesweit wurden insgesamt 53 Objekte durchsucht, Moscheenvereine. Gibt es auch dazu schon erste Erkenntnisse?
Ja, man geht davon aus, dass diese Teilorganisationen eben von der Blauen Moschee mit gesteuert wurden, also von der Leitung, dass sie eben auch die Ideologie des Teheraner Regimes verbreiten sollten und dass darüber auch Geld gesammelt wurde.
Journalist Florian Flade live im Religionsmagazin Tag für Tag. Vielen Dank für diese Informationen.
Gerne.
Athleten und Athletinnen schippern in Paris über die Seine. Ein Feuerwerk taucht die Stadt in bunte Lichter. Milliarden Menschen werden an diesem Freitag vor den Bildschirmen sitzen und die Eröffnung der Olympischen Spiele verfolgen. Den wenigsten wird dabei vermutlich auffallen, dass im Boot der Gastgeberdelegation keine einzige Frau ein Kopftuch trägt. Das entsprechende Hijab-Verbot hat in den vergangenen Wochen international für Aufregung gesorgt. Für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist es das jüngste Beispiel einer jahrzehntelangen rassistischen Diskriminierungskampagne. Ronny Blaschke über eine Debatte, die weit über den Sport hinausgeht.
Es kommt im französischen Sport immer wieder vor. Schiedsrichter fordern muslimische Fußballerinnen und Basketballerinnen auf, vor ihren Spielen ihren Hijab abzulegen. Der Grund: Frankreich ist das einzige Land in Europa, an dem etliche Sportverbände das Tragen religiös konnotierter Kleidung bei Wettbewerben untersagen. Eine Regel, die sich einreiht in Gesetze und Vorschriften der vergangenen 20 Jahre. In Frankreich können Behörden, Schulen und private Arbeitgeber das Tragen von Kopftüchern untersagen, meist mit dem Verweis auf den Laizismus, auf die Trennung von Staat und Religion. Die französische Soziologin Haifa Tlili wirft den Sportverbänden antimuslimischen Rassismus vor.
Sie manipulieren den Säkularismus für eigene Zwecke und sie wollen Zeichen von Religion unsichtbar machen. Aber Säkularismus bedeutet, dass man sich so entfalten kann, wie man möchte, eben auch mit Hijab. Die französischen Sportverbände schließen willkürlich junge Sportlerinnen aus. Diese Verbände lehnen eine konstruktive Debatte ab. Daher müssen wir uns Unterstützung außerhalb von Frankreich suchen. We know that the help cannot come from
France. We have to go outside of France. Nun, bei den Olympischen Spielen werden etliche Sportlerinnen mit Hijab antreten, zum Beispiel aus dem Nahen und Mittleren Osten. Doch aus Frankreich ist niemand dabei, weil sich dort Athletinnen mit Kopftuch gar nicht erst qualifizieren können. Haifa Tlili, die unter anderem an der Pariser Sorbonne zu religiösen Fragen im Sport geforscht hat, unterstützt französische Sportlerinnen bei der Vernetzung mit Menschenrechtsorganisationen. Sie beteiligen sich an Kampagnen in sozialen Medien oder verfassen Protestbriefe.
With their logo, they sign the letter. In einer Initiative haben 70 Führungsleute von französischen Vereinen einen Brief gegen das Verbot unterzeichnet. Diese Information war noch nicht öffentlich, doch sie sickerte offenbar an die Sportverbände durch. Danach wurden die Vereine unter Druck gesetzt. Wenn sie sich weiterhin zu diesem Thema engagieren würden, dann könnte man ihnen die Förderung streichen. In Frankreich soll eben vor Olympia niemand die Party stören.
Laut den Vereinten Nationen widersprechen im Sport sowohl ein Kopftuchverbot als auch ein Kopftuchzwang den Menschenrechtsstandards. Der Weltfußballverband FIFA hat das Kopftuchverbot 2014 aufgehoben, der Weltbasketballverband FIBA 2017. Mit ihrem Kopftuchverbot stellen sich die französischen Verbände also auch gegen ihre Dachorganisationen. Für muslimische Sportlerinnen in Frankreich kann dieses Verbot weitreichende Folgen haben, sagt Katharina Massoud von Amnesty International in Deutschland.
So werden eben viele davon abgehalten, Sport zu treiben, gesundheitsförderliche Maßnahmen umzusetzen und zusätzlich, dass es für junge Mädchen und Frauen, die Kopftuch tragen oder tragen wollen, auch so eine Ausstrahlungswirkung hat, dass sie gar keine Identifikationsfiguren erleben können, die im Sport mit Kopftuch erfolgreich sind.
Auf eine Anfrage des Deutschlandfunks reagierte das Internationale Olympische Komitee mit einer schriftlichen Stellungnahme. Darin machte das IOC deutlich, dass es sich bei der Ausübung von Sport um ein Menschenrecht handele. Den Athletinnen aus aller Welt stehe es frei, nun im olympischen Dorf oder in den Sportstätten einen Hijab zu tragen. Für die Wettkämpfe selbst gelten die technischen Regeln der internationalen Sportfachverbände. Französische Sportlerinnen mit Kopftuch haben sich allerdings gar nicht qualifizieren können. Dass die Regeln der französischen Verbände ohnehin den Regeln ihrer Weltverbände widersprechen, wollte das IOC nicht klar verurteilen. Stattdessen verwies das IOC auf die französische Gesetzgebung. Katharina Massoud von Amnesty International hält das für unzureichend.
Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass das Internationale Olympische Komitee auch auf die französischen Behörden einwirkt, dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen, die Menschenrechte in ihrem Land auch zu wahren und durchzusetzen.
Dass der französische Sport dieses Verbot durchsetzt, hängt wohl auch mit den politischen Debatten der vergangenen Jahrzehnte zusammen. Insbesondere die rechtsextreme Partei Rassemblement National greift das Kopftuch in Frankreich in Debatten immer wieder auf. Parteichefin Marine Le Pen sprach von einer islamistischen Uniform. Und im Weltsport handelt es sich um ein Thema, das überhaupt erst seit den 1990er Jahren aufkam, seitdem immer mehr Sportlerinnen mit Hijab an die Leistungsspitze vorgedrungen sind. Zuvor aber gab es selten Empörung über religiöse Kopfbedeckungen, sagt der Sportjournalist Martin Kraus, der in seinem neuen Buch »Dabei sein wäre alles« über den Kampf um Teilhabe benachteiligter Gruppen berichtet.
Nimmt man anderen Religionen, beispielsweise die Sikh-Religion, die also diesen Turban haben, diesen Dastar, und nimmt eine Gesellschaft, in der Sikh-Religion sehr verbreitet ist, Indien beispielsweise, im Hockey, wo Indien ja eine Großmacht ist, da haben die eigentlich fast schon immer, 1936 waren auf der Reservebank zwei Spieler mit Turban, ab den 50er Jahren haben die auch in der Startformation gespielt.
Martin Kraus verweist auch darauf, dass die Sportverbände international unterschiedlich auf Kopftuch, Turban oder Kippa eingehen. Andere wiederum, zum Beispiel der niederländische Fußballverband oder der dänische Basketballverband, haben genau festgeschrieben, wie etwa ein Kopftuch getragen werden solle, damit es nicht, wie oft befürchtet, zu Verletzungen am Hals kommt. In Deutschland wiederum können Sportlerinnen mit Hijab an Wettbewerben teilnehmen. Aber auch hierzulande erleben etliche von ihnen antimuslimischen Rassismus, sagt die Juristin und Diversitätsberaterin Asma El Idrisi.
Hier wird eine komplette Gruppe unter Generalverdacht gestellt, eben nicht neutral sein zu können. Der Hijab wird ein weiteres Mal politisiert und als etwas Gefährliches wahrgenommen, als etwas, was demokratischen und liberalen Werten widerspricht. Wenn eine Frau sagt, ich mache das aus Überzeugung oder ich mache das sogar, wie in vielen, vielen Fällen, aus feministischer, religiöser Perspektive, dann muss man das ernst nehmen.
Ronny Blaschke über das Kopftuchverbot für französische Sportlerinnen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Etwa 130 Kilometer, so lang ist die Grenze, die sich Israel und der Libanon teilen. Seit Anfang des Gaza-Kriegs kommt es zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah immer wieder zu Gefechten. Und die Menschen, die dort leben, die sehen vielfach keinen anderen Ausweg, als ihre Heimat zu verlassen. 90.000 aus dem Südlibanon sind jetzt schon auf der Flucht. Die meisten von ihnen sind schiitische Muslime, aber auch im Süden des Landes sind mehrere christliche Dörfer von dem Konflikt betroffen. Moritz Behrendt mit Eindrücken.
Milad Alam macht sich Sorgen um sein Dorf, auch wenn er sich das nicht anmerken lassen will. Der Bürgermeister von Rmaisch ist zu politischen Gesprächen nach Beirut gekommen. Wie können die wirtschaftlichen Einbußen der letzten Monate wettgemacht werden? Wie geht es mit dem Online-Unterricht für die Schüler weiter? Die Folgen der Gefechte zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee für seinen Ort sind für Milad Alam das Dauerthema.
Normalerweise hat Rmaisch 11.000 Einwohner, aber jetzt während des Krieges sind es nur 6.500. Ungefähr 1.200 Familien sind dort geblieben.
Rmaisch, eigentlich eher eine Kleinstadt als ein Dorf, liegt im äußersten Süden des Landes. Die Grenze zu Israel ist keine 3 Kilometer entfernt. In vielen Dörfern in der Nähe verschanzt sich die Hisbollah und greift den Norden Israels an. Fast täglich gibt es Beschuss durch die israelische Armee. Im Südlibanon herrscht längst Krieg. Während es in anderen Dörfern große Zerstörungen gibt, ist Rmaisch bislang kaum betroffen.
Kein einziges Haus wurde bei uns zerstört.
Alle Einwohner von Rmaisch sind maronitische Christen. Der Bürgermeister hofft, dass sein Ort deswegen von israelischen Angriffen verschont bleibt. Die Folgen des Konflikts sind dennoch zu spüren. Die Schulen sind seit 9 Monaten geschlossen. Die Ernte in den Olivenhainen rund um den Ort ist kaum möglich.
Es gibt Schäden an den Farmen. Olivenbäume sind verbrannt. Ungefähr 15.000 Bäume, das ist viel.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit letztem Oktober fast 100.000 Menschen aus dem Südlibanon vor den Kämpfen geflohen. Die meisten von ihnen schiitische Muslime. Aber auch viele Einwohner aus den versprengten christlichen Dörfern haben Zuflucht im Norden des Landes gesucht. Viele der Christen aus dem Süden sind in die östlichen Vororte Beiruts geflohen. Hier haben viele Verwandte oder Bekannte. Hier hängen in den Straßen keine Fahnen der schiitischen Hisbollah, sondern die christlicher Parteien. Und so manches Plakat, das für libanesischen Wein wirbt. Gabi Hasch ist mit seiner Frau, seiner Tochter und den beiden Söhnen aus Rmaisch nach Beirut gekommen. Die Situation in ihrem Heimatdorf sei unsicher, sagt er. Dennoch sei es wichtig, dass Christen dort weiterhin die Stellung halten.
Sie wissen, wenn auch sie noch das Dorf verlassen, dann nehmen es die Kämpfer ein und es wird von Luftangriffen zerstört. Deswegen bleiben sie und nehmen ein großes Risiko auf sich, um unsere Existenz in der Gegend zu retten.
Um das Schicksal der Christen im Südlibanon zu beschreiben, wählt Hasch ein großes, ein biblisches Bild.
Es ist, als würden wir gekreuzigt. Wir zahlen den Preis der Geschichte und der Geografie.
Der 44 Jahre alte Lehrer weiß, wie belastet die Beziehungen der Christen im Süden zu ihren muslimischen Nachbarn sind. 15 Jahre lang, von 1985 bis zum Jahr 2000, war der Südlibanon von Israel besetzt. Unterstützung erhielten die israelischen Streitkräfte dabei von einer christlichen Miliz, der sogenannten südlibanesischen Armee.
Seither gibt es die Gerüchte, dass wir Kollaborateure der Israelis sind. Dabei sind wir Patrioten. Auch während der Besatzung hingen bei uns im Dorf nur libanesische Flaggen.
Die Zeit der israelischen Besatzung ist Geschichte, aber das Misstrauen bleibt. Vor einigen Monaten sollen Hisbollah-Kämpfer versucht haben, einen Raketenwerfer in Rmaisch aufzustellen. Damals protestierte Bürgermeister Alam, jetzt ist er vorsichtiger. Die Schiitenmiliz erwähnt er mit keinem Wort, Israel ebenfalls nicht. Wenn die Kämpfe aufhören, dann werde es viel Unterstützung für die Dörfer im Süden geben, versprach vor wenigen Tagen der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, in einer Rede. Wir bauen unsere Häuser und Dörfer an den Frontlinien wieder auf. Sie werden noch schöner werden als vor dem Krieg, so Hassan Nasrallah. Ob er damit auch die christlichen Dörfer gemeint hat, wird es für sie eine Entschädigung für die Zerstörungen auf den Feldern und in den Olivenhainen geben? Der Bürgermeister von Rmaisch, Milad Alam, ist da eher skeptisch.
Wir werden sehen, wer dafür bezahlt.
Moritz Behrendt berichtete aus dem Südlibanon. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Luisa Mayer. Mehr von uns hören Sie im Feature Der Kirchturm türmt, Religion im Werk von Kurt Schwitters. Dazu haben Leonie Kruzinner und Christian Röther die Texte und Collagen des Künstlers analysiert, in denen es von religiösen Motiven nur so wimmelt. Kirchen stehen dort Kopf, ein Rudel Engel lobt den Herrn und die 10 Gebote ersetzt Schwitters durch sein berühmtestes Gedicht. Heute Abend in Aus Religion und Gesellschaft ab 20:10 Uhr. Ich bin Elena Hong und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Interesse.